Hallo und ein herzliches Willkommen in die stürmischen Weiten von Radio Dreieckland. Hier ist die Schwule Welle mit der ersten Ausgabe von Gay Away, dem rosaroten Ländermagazin. Zur Premiere nehmen wir euch mit auf eine virtuelle Reise nach Australien.
In den kommenden knapp 90 Minuten werden wir über Wissenswertes, Nachdenkliches, aber auch Amüsantes aus dem Land Down Under plaudern.
Wir, das sind der Hartmut,
der Dieter
und der Alex.
Garniert wird das Ganze mit ganz viel Musik made in Australia, den Nachrichten und natürlich den Veranstaltungshinweisen.
Es gibt auch noch was zu gewinnen, nämlich freien Eintritt zum Schwules Dance am Samstag im Restaurant Waldsee. Dazu später mehr.
Und wie ihr uns hier im Studio erreichen könnt, das verrät euch jetzt der Oliver.
Ihr wollt uns im Studio kontaktieren? Einfach auf unsere Website www.schwulewelle.de gehen, den Chat anklicken, einen Nickname eingeben und schon geht's los. Oder ruft uns an unter 0761 31028.
Das war die australische Band Human Nature aus New South Wales. Begonnen haben sie 1989 als Boyband und sind immer noch erfolgreich im Geschäft. Human Nature, das sind die Brüder Andrew und Michael Tierney, Phil Burton und Toby Allen. Letzterer ist 2013 zusammen mit seinem Partner Vater von Zwillingen geworden.
Moment, wie jetzt?
Du fragst dich jetzt, wer war Vater und wer ist Mutter? Oder
wie? Wer von euch war die Mutter, genau?
Ja, nee, also die hatten eine Leihmutter und okay. Die hat den dabei.
Ich bin doch beruhigt, dass es nicht alles anders ist.
Und waren das jetzt eineiige Zwillinge oder zweieiige?
Da brauchen wir jetzt einen Reproduktionsmediziner, der uns da vielleicht ein bisschen mehr erklärt.
Wir sind über Chat erreichbar. Also, man kann uns ja die Informationen per Chat uns geben.
Genau. Wer weiß, was für Zwillinge den guten Jungs von der humanen Natur geboren wurden? 2013 war.
Interessant ist halt einfach, dass bei so vielen Boybands sich dann im Nachhinein, die existieren ja noch, aber so im Laufe der Zeit, nachdem erstmal das Klischee auch recht gehalten wurde, Mädchenschwärme und so weiter, doch immer dann mindestens einer sich dann doch irgendwann mal outet.
Ja, wobei bei Künstlern ist ja, sind ja Schwule ein bisschen stärker gesät, sagt man ja. Und da sie alle Sänger sind und Tänzer.
Aber es wird trotzdem umso mehr versucht zu verstecken am Anfang, oder?
Mhm.
Okay, aber eigentlich ist das jetzt kein australisches Problem, und wir sind ja beim Thema Australien. Und da wollen wir vielleicht mal ein bisschen ganz Allgemeineres machen. Ich meine, Australien in der schwulen Sendung, wie kommen wir dazu? Ich meine, als erstes Mal, die oberste Australierin ist erstmal eine Queen. Da haben wir schon den
Lizzie, ja?
Die Lizzie ist auch eben Staatsoberhaupt von Australien. Der Regierungschef, das ist Tony Abbott, das ist ein sehr konservativer. So konservativ, dass er zum Beispiel die Beweise zum Klimawandel schon mal als Crap, also als Mist bezeichnet. Aber interessant ist,
wahrscheinlich hat ihm das Ozonloch zu viel Sonne auf sein Haupt geschienen.
Ja, und interessant ist, er hat eine lesbische Schwester.
Ah.
Und da hat er sich am Anfang sehr abfällig drüber geäußert und hat ihm auch Kritik eingebracht. Das hat dann alles relativiert. Und wie diese gute Frau, ich sage in Anführungszeichen, lesbisch geworden ist, aber wie es dazu kam, dass sie sich geoutet hat.
Ja, erzähl euch weiter.
War, dass sie auch Kinder hat und die Kinder in die Schule gebracht hat und dort quasi am Schultor ihre Liebe, also ihre weibliche Liebe entdeckt hat.
Oh.
Und das war natürlich.
Das soll nochmal einer was gegen Bildungspläne sagen.
Und das war natürlich für den konservativen Tony Abbott ein Schlag ins Gesicht. Naja, wie dem auch sei, wie sei etwas die Hauptstadt von Australien ist?
Nicht Sydney, das nicht weiß Sydney. Ich, ja, sondern es ist Canberra.
Canberra, ja, also die Frage
ist. Oder spricht es Canberra aus? Canberra, glaube ich.
Canberra, ich weiß nicht. Also, ich meine, die Australier sprechen ein bisschen komisch, deswegen. Ja, das war einfach damals so. Man konnte sich einigen, ob Sydney oder Melbourne die Hauptstadt werden sollen. Dann hat man einfach so mehr oder weniger ein Lineal genommen, eine Linie gezogen und in der Mitte hat man dann. Auf der Landkarte mit. Und in der Mitte hat man dann die Hauptstadt gebaut. Die Hauptstadt eines Staates mit 23 Millionen Einwohnern. Wenn man das mit Deutschland mit 81 Millionen vergleicht, dafür, dass das so groß ist, sind das doch auf die Fläche gesehen relativ wenige. Die haben das auch wegen auch nur ungefähr 3 Einwohner pro Quadratkilometer, während wir 226 haben.
Also aber ich schätze mal, dass die Känguru-Dichte dort deutlich höher ist als in Deutschland.
Da habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht nachgeguckt. Das wäre jetzt ein Fall für eine Schnellrecherche. Vielleicht kriegen wir es im Laufe der Sendung raus. Interessant ist auf jeden Fall, dass Australien 21 Mal so groß ist wie Deutschland. Dafür, dass es viel weniger Einwohner hat.
Wahrscheinlich 100 Mal mehr Kängurus hat.
Und mit welchem Klischee die Australier auch leben müssen, ist, dass sie mehr oder weniger aus einer Strafkolonie entwachsen oder entsprungen sind. Hören sie natürlich auch nicht gern, dass man sagt, sie sind alles die Nachfahren von Verbrechern. Aber
ja, angeblich soll das mittlerweile ja sogar schon irgendwie Mode sein, dass man einen möglichsten Mörder oder irgendwas in seinen Vorfahren hat. Weil ganz viele sind ja da runtergekommen, schlicht und ergreifend, weil sie irgendwie dreimal beim Taschendiebstahl erwischt wurden.
Ja, und man darf eins nicht vergessen, Australien war eine lange Zeit ein großes Einwanderungsland, also zu den ganzen Verbrechern sind auch in Anführungszeichen normale.
Asiaten dazugekommen.
Nicht nur Asiaten, aus Europa und sonst was. Man kann dann andere sagen dann wieder, das wären die ganzen gescheiterten Existenzen gewesen, die in Europa nicht Fuß fassen konnten. Die sind dann nach Australien ausgewandert, aber das ist jetzt nur und böse.
Und Kriminalität ist ja nicht unbedingt vererbbar. Nicht zwingend. Und die einen sagen so, die anderen so.
Ja, ich glaube, wir sagten ja. Also schon beides gehört. Nein, aber das stimmt schon. Also als ich in Tasmanien war, Tasmanien ist so die Südinsel dieser beiden Inseln. Es gibt ja wie in Neuseeland gibt es eine Nordinsel und eine Südinsel, gibt es in Australien auch. Und die Südinsel ist zwar eigentlich sehr, sehr viel kleiner, aber trotzdem haben sie ein genauso großes Selbstbewusstsein. Und die waren stolz drauf, wenn sie irgendwelche Verbrecher in ihrem Stammbaum hatten, weil sie dann halt sozusagen nachweisen konnten, dass sie so eine der ersten Familien waren, die dort tatsächlich aufgewachsen sind.
Tja. Ich meine, die Australier sind sowieso stolz auf ihr Land und sie sind nicht nur stolz auf ihr Land, sondern auch auf einige Dinge, die den Australian Way of Life ausmachen. An allererster Stelle ist natürlich das Highlight für jeden Touristen, nämlich das Sydney Opera House, auf das sie ja so stolz sind, dass das eine australische Ikone ist. Aber was sie dann immer gern verschweigen ist, dass der dänische Architekt, der das gebaut hat, noch während der Bauarbeiten zum Teufel gejagt wurde, weil sie das Teil so schrecklich fanden.
Das war beim Eiffelturm ja auch so.
Ja, und inzwischen eben ist das ja
nicht mehr wegzudenken.
Das Highlight, ja. Nicht wegzulenden. Genauso wie, ich meine, was man nicht weg, da kann man lang genug drüber nachdenken, der Ayers Rock oder wie er korrekterweise heißt, der Uluru.
Wie?
Uluru. Das ist also im Prinzip ein riesengroßer Fels.
Du sollst nicht so viel Bier trinken.
Ne? Bei einer australischen Sendung gehört Bier dazu. Uluru ist also Ayers Rock, ein riesengroßer Felsen, der da mitten in der Wüste steht. Ich meine, den hat keiner wohl, wer weiß, dahingesetzt
Frag
hat.
Frag mal Erich von Däniken.
Ja, okay, und zu den vielen Ikonen, die es da gibt, da gehört natürlich auch Wetchemai dazu.
Wetche was?
Wetchemai.
Das ist irgendwas Vegetarisches. Ich kenne das, in letzter Zeit wird das immer beliebter hier in Deutschland, auch eben als vegetarischer Brotaufstrich. Man kann aber auch einfach Dreckspampe mit Salz drauf aufs Brot
jetzt
piepen.
Komm, das ist eine australische Institution, dieses Vegemite. Das steht sogar auf der Seite des Premierministers als die zu den vier wichtigsten australischen Cultural Icons. Also ja, eine Pampe ist es schon. Also Vegemite ist ein Brotaufstrich. Genau genommen ein Abfallprodukt der Bierproduktion.
Hefe.
Ein Hefe.
Ja, natürlich. Ja. Massig.
Ja. Und ich meine, wer sich ein bisschen mit australischer Musik beschäftigt hat, der hat das Wort Vegemite auch schon mal gehört, nämlich Men at Work haben das schon mal besungen in ihrem Lied Down Under. Das kennt wohl jeder, da gibt es die berühmte Zeile, he just smiled and gave me a Vegemite sandwich. Also auf die Frage, ob er Australier wäre, war die einzige Antwort.
Verstehst du meine Sprache? Der australische Tourist hat gefragt, hey, Brüssel, verstehst du meine Sprache? Und der grinst und gibt ihm Vegemite sandwich. Das würde niemand anders essen außer Australier.
Und damit war klar, es ist ein Australier. Ja, also von daher. Und ich denke, wir nutzen die Gelegenheit und kommen mal zu eben jetzt zu dem wohl bekanntesten australischen Song. Und diese Melodie von diesem Song, die wird wohl jeder sofort erkennen.
Kookaburra Love.
Kennt ihr das nicht?
Nein.
Es geht so.
Ja, angeblich soll das die Quelle oder ein Stück daraus soll die Quelle zu Down Under sein.
Nicht wirklich, oder?
Eben nicht wirklich. Aber da gab es einen echt skurrilen Plagiatsvorwurf. Zwei Takte. Ich betone, zwei Takte aus diesem Lied sollen angeblich auch in Down Under vorkommen. Und das hat ein Verlag von diesem Lied Kookaburra Sits in the Old Gun Tree. Das ist ein Pfadfinderlied von 1932. Und jetzt sind sie also 28 Jahre nachdem Down Under veröffentlicht wurde, sind sie auf die Idee gekommen, da mal zu klagen. Und man wird es nicht glauben, sie haben tatsächlich Recht gekriegt und kriegen jetzt, also dieser Verlag von diesem Kinderlied, kriegt jetzt rückwirkend seit 2002 oder irgendwann 5% der Einnahmen von Down Under.
Kann man schon einige Mal nach Australien fliegen.
Ja, da kommt was zusammen, wa? Ja. Aber dieser Kookaburra, den kenne ich übrigens. Der hat auch einen deutschen Namen, irgendwas mit Hans, der lustige Hans oder sowas. Ganz bescheuert, das ist ein Vogel.
Ja, eben, wollte gerade sagen.
So ein kleiner Vogel, kleiner lustiger Vogel, der so ganz komische Geräusche macht. Der lachende Hans ist es.
Der lachende Hans?
Der heißt der lachende Hans, weil der so ähnlich kräht, wie Hans lacht.
Nein. Ja. Na, bevor Dieter uns hier jetzt noch mehr Gesangskünste vollzieht. Ja,
entschuldigen Sie bei aller Hänse der Welt übrigens.
Ja, und hören uns doch erst einfach mal, ich hätte es gesagt, das Original, aber nachdem das ja das Plagiat sein soll, hören wir uns trotzdem mal an. Also Men at Work und Down Under. Ich sehe in entsetzte Augen.
Oh mein Gott, das weckt die schlimmsten Erinnerungen an Australien. Ach, bei mir.
Gott. Man kann es lieben oder hassen, dazwischen gibt es nichts und nichts.
Jetzt muss ich vorstellen, wie Marzipan. Liebt man oder man hasst so, es. Ja. Aber es schmeckt einfach scheiße.
Also lieben tun es eigentlich fast nur die Australier und ich. Also ich bekenne mich als Vegemite.
Sehr, sehr salzig und also es schmeckt wie wenn man, ja, Maggi-Brot. Also wenn du dir Maggi aufs Brot pumpst oder so oder einen Brühwürfel lutschst oder so, so schmeckt er.
Oh, Maggi ist doch lecker. Es gibt natürlich andere Produkte auch. Aber.
Also für mich war das damals so, das war das Erste, was ich in Australien gegessen habe.
Hast du es wirklich, gleich am Anfang wusstest du, was es ist, weil ich hatte gedacht, das wäre so eine Art Nutella und habe da reingebissen und mir wurde schlecht.
Ich wusste, dass es das gibt. Ich war 94 das erste Mal in Australien und als ich da ankam und halt Nachtflug und sonst was und mal müde im Hostel ankam, habe nichts mehr gegessen. Ne, stimmt, die war bei McDonald's. Entschuldigung, bei einem.
Es gibt aber auch Burger King und KFC und es gibt.
Also bei einer, bei einer Fastfood-Kette des Misstrauens. Na, auf jeden Fall.
Ich wollte ja die Klagen kriegen.
Ja, und am nächsten Tag beim Frühstück hat mich eben die Bedienung in diesem Hostel halt gefragt, was ich da will. Und ich wusste, war so ein bisschen, hab wohl ein bisschen unentschlossen gewirkt. Und dann hat er mich gefragt, ob ich einen Vegemite-Toast haben will. Und ich habe gesagt, probiere ich es halt mal. Und der hat so frech gegrinst. Also vermutlich kennt er genau das Spiel, dass es die Leute entweder lieben oder hassen und meistens hassen. Und dann war er doch wohl entsetzt. Oder nicht entsetzt, überrascht ist das richtige Wort, dass es mir geschmeckt hat.
Also die Chinesen, wenn man sagt, man möchte nicht scharf, dann sagt sie, nicht scharf, nicht scharf. Und grinst immer so und ist doch scharf.
Ja. Und ich meine, wie gesagt, Vegemite, es gibt im Australischen auch noch den schönen Ausdruck to drill for Vegemite, also nach Vegemite bohren. Und wer weiß, wie Vegemite aussieht, kann sich vielleicht vorstellen, dass das ein nicht ganz so netter Ausdruck für unser Eins
auf Deutsch gibt's von der Schulwelle. Das heißt nach Nougat stechen oder so. Was ist auf Deutsch?
Tja.
Nougat stechen.
Man weiß es nicht.
Doch, man weiß es.
Und wenn ich sage, das ist ein despektierlicher Ausdruck für Homosexualität, da muss man aber sagen, die Australier sind im Prinzip doch sehr wohlwollend ihren homosexuellen Mitbürgern und Mitbürgerinnen eingestellt. Also von daher ist das jetzt ja nicht ganz so.
Sie haben ein bisschen sehr anschauliche Ausdrücke allgemein.
Ja, ich meine, Australien ist was Schwulen und Lesben und so weiter Rechte betrifft, ja auch relativ fortschrittlich, auch wenn es da in manchen Bundesstaaten ein bisschen länger gedauert hat. Die Anerkennung ist eigentlich ziemlich groß. Und es gibt auch entsprechende Gesetze, also es gibt auch eingetragene Partnerschaften und so weiter. Aber witzig ist nur, dass es in den einzelnen Bundesstaaten doch relativ unterschiedlich lang ging, bis so Sachen wie eingetragene Partnerschaften eingeführt werden. Und in einem Bundesstaat, nämlich in Tasmanien, war es sogar bis 1997, also wenn man im Kalender guckt, das ist jetzt gerade mal 8 Jahre her, war es bis vor 8 Jahren explizit verboten.
Leben aber auf einer Insel, muss man fairerweise sagen.
Ja, Australien ist auch eine Insel.
Ja, stimmt.
Und Tasmanien ist die Insel von der Insel.
Streng genommen. Dauert es ein bisschen länger.
Dieter verdreht die Augen. Man muss ihm sagen, dass man das im Radio nicht sieht. Also du musst schon was dazu sagen.
Ich bin im Kopfrechnen echt nicht gut, aber von 97 nach 2014
Ich habe 10 Jahre unterschlagen.
Stimmt. Ich wollte gerade sagen, scheiße, ich war da, das ist noch nicht so lange her. Oh Gott, aber nee, da war es schon legal.
Ah. Ja, ja, stimmt, nee.
Glück gehabt.
Sonst wärst du nicht mehr zurückgekommen, oder?
Wie meinst du das? Meinst du, hätten sie mich gleich eingekerkert?
Ja, als ehemalige Sträflingskolonie
hätte sich das angeboten. Das einzige Gefängnis, was ich besichtigt habe, das war in Port Arthur. Die Anstalt, die war aber schon zur Ruine verkommen.
Ja, das Port Arthur hat ja auch, wäre eigentlich mehr was für den touristischen Teil nach Port Arthur besicht, ist das ja beliebt als Touristenattraktion. Und da gab es ja auch vor einigen Jahren... Warst du da vor dem? Oder dieses Massaker?
Ich habe das Massaker
nicht gemacht. Nein, du warst das nicht. Wir wollen auch keine Witze drüber machen.
Oh, ja.
Ja, also hat in mehreren Phasen der Geschichte schon schreckliche Ereignisse. Mm.
Also ich fand es interessant, meine Schwester fand es ganz furchtbar da, aber ja. Mhm. Nee, aber an sich ist Australien ein wirklich, wirklich sehr schönes Land. Die Leute sind wahnsinnig freundlich und höflich und hilfsbereit und so. Also das ist erstaunlich, ja. Kann ich mir vorstellen, dass sie zu den Schwuppen auch nett sind.
Ja, ich meine, man denkt ja immer Australien, das ist Outback und da sind die
Kängurus.
Und die Farmer, die vom Wind gegerbt, von Sonne und Wind gegerbt und da, dass man da nicht so viel Homofreundlichkeit erwarten könnte oder so. Aber man darf eins nicht vergessen, Outback hin oder her, 90% der Australier leben in Städten, also in großen Städten. Also das Land ist halt einfach so riesig, aber die Bevölkerung konzentriert sich doch primär auf die Städte und das hat man ja in jedem Land eigentlich, dass die Akzeptanz von Stadt und Land ein bisschen auseinandertreten.
Und wenn es dazu noch Hafenstädte sind, dann kommt ja nochmal ein Bonus an Toleranz dazu.
Wobei man auch sagen muss, in Australien darf man ja auch mit Kängurus Sex haben, wenn man alkoholisch ist.
Nein.
Also dann kann ja das andere auch nicht mehr so schlimm sein.
Ja, du bist
0,8 Promille, glaube ich.
Du bist verdächtig gut informiert, was das betrifft.
Ich war noch nicht in Australien. Ich kenne auch keinen Känguru persönlich.
Hast du vor, dahin zu gehen und dich schon mal gut vorbereitet?
Also ein Fun Fact, good to know. Ne?
Ja, nein, will ich nicht.
Ja, aber ich meine,
ich höre das neulich.
Ja, aber mit Kängurus werden ja ganz andere Sachen noch gemacht. Känguruhoden gegessen und so weiter. Da bist du doch Spezialist für.
Ach, ich bin dann hier geoutet als Dschungelcamp-Gucker. Ja, ich empöre mich jeden Abend über Dschungelcamp. Muss aber das auch beobachten, damit ich weiß, über was ich empört bin.
Aber du weißt schon, dass die Australier mit dem Dschungelcamp nicht so viel am Hut haben. Das findet halt dort statt. Aber
ja, aber die Steuern werden dort bezahlt.
Oh. Naja.
Ja, anderes Thema.
Ich bin auch bei den Kängurus. Ich versuche mir das. Ich hatte nämlich letztens nochmal überlegt, haben eigentlich männliche Kängurus auch einen Beutel? Weil das sind ja alles Beuteltiere. Und männliche Säugetiere haben ja auch also diese Dinger da zum Säugen, die sie aber nicht brauchen. Mhm. Und männliche Kängurus haben
die Beutel. Ich kann es vielleicht rausfinden.
Okay, find das mal raus. Ich mach mal weiter. Wir haben ja vorhin schon Human Nature als australische Boygroup gehabt und eine andere Gruppe.
Darf ich ganz kurz stören? Männliche Kängurus haben keinen Beutel, Entschuldigung. Ich habe es gerade nachgeguckt.
Das ist good to know.
Mhm. Gut. Aber Verzeihung, du wolltest was sagen.
Okay, die
haben männliche Boygroup-Mitglieder einen Beutel?
Deine Kängurus, die sind mir jetzt gerade quer durch den Garten gehüpft, nämlich durch den Savage Garden, von dem wollte ich nämlich erzählen, beziehungsweise von den Savage Garden. Das war nämlich ein Duo. Die waren von 1994 bis 2001 aktiv, wobei aktiv sind sie vielleicht immer noch, aber musikalisch aktiv, also zusammen. Und da gibt es auch eine ganz, ganz interessante Geschichte, nämlich der Darren Hayes, das ist der Sänger von den beiden. Der war eigentlich ursprünglich mit einer Frau verheiratet und hat sich 1998 von dieser Frau getrennt. 2000 war dann die Scheidung und, um das Ganze jetzt komplett zu machen, das Coming Out war auch 2000.
Doch, dann hat er nicht viel Zeit verloren, oder?
Da hat er nicht viel Zeit verloren. Also, wenn man so, wir hatten es ja vorhin von Boygroups, da sind es nur zwei Leute, aber es sind halt auch junge Typen, die...
Waren auch Boys.
Und in dem Jahr, in 2000, kam auch dann die Platte Affirmation raus. Und der namensgebende Titel Affirmation, da wird auch gesungen, dass er an alles Mögliche belieft und unter anderem auch I believe you can't control or choose your sexuality and I believe that trust is more important than Monogamie. Also ich glaube, da hat er so einiges dann verarbeitet, was ihn in diesem, okay, in dieser Zeit von der Heirat mit der Frau bis zu seinem Coming-out noch erlebt hat.
Und was, also mir macht ein bisschen Sorge, dass er seine Sexualität nicht kontrollieren kann.
Ich habe das Zitat das eher gebracht, choose your sexuality. Ah, okay. Okay, damit ihr jetzt wisst, von was wir hier jetzt reden, spielen wir einfach mal das ganze Lied.
Hier ist das erste deutsche Radio Dreieckland mit den Nachrichten der schwulen Welle.
Meine Damen und Herren, guten Tag. Zunächst die Themen im Überblick. Triumph. Verfassungsrechtler entscheiden zugunsten homosexueller Paare. Umerziehung 1. Indischer Jugendminister sagt, man könne Homosexuelle heilen. Umerziehung 2. Ex-Schwulen-Umerzieher von Exus International sagt, man könne Homosexualität nicht heilen. Rückblick. Thomas Hitzelsberger gibt TV-Interview. Wien. Triumph für homosexuelle Paare in Österreich, die fremde Kinder adoptieren wollen. Das Verfassungsgericht stellte nun fest, dass das bestehende Adoptionsverbot für homosexuelle Paare dem Gleichheitsgrundsatz und dem Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention widerspreche, also dem Recht auf Achtung des Familienlebens. Zwar begründet der Artikel kein explizites Recht auf eine Adoption, jedoch sobald ein solches auf nationaler Ebene existiere, so müsse dieses, Zitat, gleichheitskonform und diskriminierungsfrei formuliert werden. Die Verfassungsrichter sehen darüber hinaus keine grundsätzlichen Bedenken, dass Kinder, die mit homo- statt heterosexuellen Eltern aufwachsen, dadurch Schaden nehmen könnten. Ein grundsätzliches Verbot sei daher nicht zu rechtfertigen. Neu-Delhi. Eine Forderung des Jugendministers der regierenden hinduistischen Partei im indischen Goa erregt Widerstand. Der Politiker sprach sich für Zentren zur Umerziehung von Homosexuellen in seinem Land aus. Diese sollten sich an ähnlichen Einrichtungen wie denen von anonymen Alkoholikern orientieren. Wörtlich sagte der Jugendminister, Zitat, wir werden sie zu normalen Menschen machen. Dagegen erwiderte UN-Generalsekretär Ban Ki-moon am Montag bei einem Besuch in Neu-Delhi, er lehne die Kriminalisierung von Homosexualität entschieden ab. Weiter sagte er, Gesetze, die einvernehmlichen Sex zwischen Erwachsenen gleichen Geschlechts kriminalisieren, verstießen gegen die Grundrechte auf Privatsphäre und auf Schutz vor Diskriminierung. Derartige Gesetze schürten selbst dann Intoleranz, wenn sie gar nicht angewendet würden. Ende 2013 hatte der oberste Gerichtshof von Indien ein Gesetz neu bestätigt, demzufolge bei homosexuellen Handlungen den Betroffenen bis zu 10 Jahren Gefängnis droht. Das Gesetz stammt noch aus der britischen Kolonialzeit, war zwischenzeitlich aufgehoben, jedoch vor gut einem Jahr erneut wieder bestätigt worden. Orlando. Der frühere Vizechef der größten Homo-Heiler-Organisation Exodus International, Randy Thomas, entschuldigt sich für seine Rolle in der Anti-Gay-Gruppe. Homosexualität sei, so stellte er nun fest, Zitat, nicht heilbar. Und er selbst sei in Wahrheit schwul mit einem gewissen Grad an bisexuellen Tendenzen. Reue zeigt Randy Thomas auch für seine jahrelange Lobbyarbeit dafür, die Öffnung der Ehe für Schwulen und Lesben zu verhindern. Randy Thomas arbeitete seit 2002 für die Organisation Exodus International, welches sich 2013 auflöste. Sie galt als größte Organisation ihrer Art weltweit. Für seine Arbeit wurde er sogar mehrmals beim früheren homofeindlichen US-Präsidenten George W. Bush eingeladen. Weiter bedauert Thomas, dass er nun seit 24 Jahren keinen Sexpartner mehr gehabt habe. Er äußerte aber auch Verständnis dafür, dass er es aufgrund seines jahrelangen Engagements nun in der LGBT-Community schwer habe. München. Rund ein Jahr nach seinem Coming-out spricht Ex-Fußballnationalspieler Thomas Hitzelsberger in einem Stern-TV-Interview über seine Erfahrungen. Er wollte bewusst das Tabuthema im Profifußball brechen. Zitat, ich kenne Leute, die ernsthaft gesagt haben, Schwule können nicht Fußball spielen. Ich bin der Beweis dafür, dass es geht. Man kann schwul sein und es bis in die Nationalmannschaft schaffen. Seine ersten Erfahrungen in der schwulen Szene habe er in San Francisco gemacht. Zitat, das schwule Leben in einer Stadt wie San Francisco ist eine viel größere Selbstverständlichkeit, als ich es bisher in Deutschland erlebt habe. Es war eine schöne Erfahrung. Ich habe die Zeit genossen und dann auch jemanden kennengelernt. Hitzesberger führt weiter aus, dass er seinem Freund erst sehr spät erzählt habe, dass er in Deutschland Profifußballer sei. Zitat: Man fällt ja nicht immer mit der Tür ins Haus. Ich habe einfach gesagt, ich mache Urlaub in Amerika und treibe viel Sport. Das war die Schwule Welle mit den Nachrichten.
Oi, oi, oi.
Aua.
Das hat es vermutlich allen daheim wehgetan. Ossi, oi, oi, oi. Ihr habt alle so entsetzt geguckt, als der Titel losging. Habt ihr eine Vorstellung, was es damit auf sich hat?
Was hat das bitte schön mit den Bürgern aus den neuen 5 Ländern zu tun?
Bitte neu.
Ossi.
Nein, ja.
Zicke-Zacke, was anderes, ne?
Hoi. Und oi. Ist doch, also zumindest oi ist doch der Ruf der Skins. Der Punker. Nee, der... Ach, was weiß ich, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung.
Erst reden wir von Strafkolonie, dann von Punkern und ich meine, Ossis so und so geschrieben, passt ja in beiden Fällen. Ich meine, Australien liegt ja von uns aus gesehen ja auch extremst maximal im Osten quasi.
Aber es,
Amerikaner nicht.
Ja, es kommt halt von der Schreibweise Australia und da schreibt sich dann Aussie auf Deutsch.
Und eben dieses Ossi, oi, das ist so ein australischer Schlachtruf. Der vorwiegend auch im Sport benutzt wird.
Ich dachte, wenn sie Kängurus schlachten.
Nein, ich denke, also im Stadion zum Beispiel, dann gibt es so einen Vorrufer, der schreit dann in die Massen, Ossi, und die von Tribünen schallt dann zurück.
Oi. Ich dachte, das wäre fast schwäbisch, ne?
So,
oi, was haben denn die da gesungen, gell? Komm, wir überbrücken mal. Ossi.
Oi.
Perfekt, das haben wir. So. Ja, was gibt es denn sonst noch Schönes über Australien?
Ja, ich wollte noch mal mit dem Ossi.
Also.
Kennengelernt habe ich das, als ich 2000 bei den Olympischen Spielen war. Da haben die, also nicht teilgenommen, sondern als Zuschauer. Auf den Straßen Sydneys haben aber einem die Leute das überall entgegengerufen. Ossi. Und man musste halt dann oi zurückrufen.
Also so ähnlich wie in Arinaro.
Eben. Ja, sie haben es ja eh mit ihrem Nationalstolz und Proudly Australian und so weiter. Auf allen Produkten, die es gibt, die irgendwie in Australien hergestellt wird, klebt riesengroß Proudly Australian drauf.
Stimmt, ja.
Aber da gibt es halt die einen und dann gibt es halt die anderen, die dann sich drüber amüsieren und sagen, das ist so ungefähr ist eher als Warnhinweis zu verstehen.
Das ist so wie Made in Germany ursprünglich auch als Warnhinweis zu verstehen.
Ja, wobei sich das da ja dann umgedreht hat.
Ja. Aber dieses Proudly Made in Australia oder so, das ist ja mittlerweile auch ganz gut. Also ich habe nur gute Erfahrungen gemacht mit solchen Produkten. Außer mit Vegemite.
Vegemite ist ein Qualitätsprodukt. Wir reden jetzt von Qualität. Ob es einem schmeckt, ist eine andere Frage. Auf jeden Fall sind sie eigentlich stolz auf das, was sie haben. Das hat man, um wieder auf diese Olympischen Spiele zurückzukommen. Einige Musik, die wir heute gespielt haben und die wir noch spielen werden, kam auch alles in der Abschlussfeier der Olympischen Spiele vor, weil da wollten sie alles aufbieten, was sie irgendwie da zu bieten haben. Und wer ist ja wohl so die schwulen Ikone Australiens, wenn man jetzt so an Musik denkt?
Die kleine geile
Kylie, genau. Und wo war jetzt gerade?
Eigentlich ist es sogar die größere. Es gibt ja zwei Minogue-Schwestern. Die Kylie Minogue und die Dani Minogue.
Die habe ich schon gesehen.
Welche davon?
Die Dani.
In London.
Notre Dame de Paris, das Musical.
Ja, aber mal zu ganz was anderem, nämlich diese besagte Kylie Minogue, die wird gleich von einer unvergesslichen Nacht singen. Und wenn ihr auch etwas on a night like this erleben wollt, habt ihr am kommenden Samstag die Gelegenheit dazu. Nämlich beim Schwules Dance in der Gaststätte Waldsee in Freiburg. Wir verlosen jetzt 2x2 Gästelisteplätze für die legendäre Party. Das bedeutet für die Glücklichen, die gewinnen werden, freien Eintritt. Das Einzige, was ihr jetzt tun müsst, ist anzurufen, während die nächste Musik läuft. Also Telefon 0761 31028. Ruf jetzt an, solange Kylie singt. Und 2 Waldsee-Tickets können dir gehören. 0761 31028. Your Disco needs you. Da ist es ja gut, dass die Gästelisteplätze so schnell weggegangen sind. wir haben es eins verschwiegen, ich hatte es von Kylie Minogue gesprochen, aber da hat auch noch jemand anders gesungen.
Und ja, das? Bei Especially For You, das hat sie eben Dütt gesungen mit ihrem...
Jason Donovan.
Ist das ihr Lover, oder?
Ihr Spielpartner in einer Serie, nämlich in Neighbors, oder Nachbarn, wie es in Deutschland lief, bei Sat.1. Ja, da waren die auch ein Liebespaar in dieser Serie.
Wollen wir vielleicht und mal sie privat auch zu der Zeit.
Man sagt das, die einen sagen so, die anderen sagen so. Das war ganz sicher jetzt nicht.
Wollen wir mal ein bisschen in Erinnerungen schwelgen? Mhm. Ja, aber das ist schon interessant. Neighbors gibt es ja immer noch. Zumindest also in Australien. Das läuft ja schon seit zig Jahren, oder?
Ja, ja, aber das ist, glaube ich, Anfang der 80er hat es begonnen. So erste Hälfte der 80er. Ja, das ist noch ein Riesenerfolg. Und England auch. Nur hier hat man auch mal aufgehört, nachdem dann Kylie Minogue und Jason Donovan ausgestiegen waren. Hat er sich nicht getraut, es weiter zu senden, offenbar. Ja. Und die haben es dann eben übersetzt. Sie hatten noch hier hohe Quoten gehabt, haben es aber dann in alle möglichen Richtungen übersetzt. Von 17 Uhr auf morgens 7.30 Uhr, dann um 9 Uhr. Und also man konnte keine Fangemeinde mehr aufbauen hier. Und ich war auch wohl der Grund, warum es dann einfach hier irgendwann ausgetröpfelt ist, leider.
Aber es ist interessant, dass die quasi aus der ersten oder zweiten Generation von Neighbors, weil die Schauspieler wurden ja über die Jahrzehnte immer wieder ausgetauscht, dass die Schauspieler sind, die auch international bekannt geworden sind.
Zum Beispiel Guy Pearce.
Guy Pearce, ja. Jason Donovan und Kylie Minogue natürlich. Mhm. Also hat es doch einen bleibenden Eindruck hinterlassen, oder?
Auf jeden Fall. Gut, die hatten immer natürlich das Glück, dass sie auch dann teilweise, weil Neighbors in England großer Erfolg ist, dass sie über England natürlich dann auch ins englische Filmgeschäft reingerutscht sind teilweise und dann nach Amerika auch teilweise wieder gerutscht sind.
Und wie war das jetzt? Jason Donovan und Kylie Minogue waren ein Paar, oder?
Die einen sagen so, die anderen so. Ich glaube, ganz sicher war es nie. Man hat es gewünscht, weil sie in der Serie doch einfach ein Paar waren und so ein Traum war damals war. Und dann sagte man auch, sie ist einen zusammen gewesen. Aber so ganz sicher ist es, glaube ich, nicht gewesen, meines Wissens.
Nee, und vor allem haben auch die Gerüchte haben sich standhaft gehalten, dass Jason Donovan ja vielleicht auch schwul sein könnte. Das ging... Findest du das schlimm?
Oh, ich dachte, das hätte nur ich gedacht.
Nee, es gab...
oder gewünscht.
Ja, das ging, die Gerüchte oder die Behauptungen gingen so weit, dass Jason Donovan dann sogar gegen eine Zeitschrift geklagt hat, die, und das ist jetzt ein Zitat, also ich habe es im Englischen gelesen, also dass die Zeitung ihm vorgeworfen hat, er wäre schwul. Das fand ich ja schon witzig. Vorgeworfen, also so eine... Also,
er hat wahrscheinlich vorgeworfen, dass er eigentlich schwul wäre und er sagt, er wäre hetero, oder?
So hat er es dann hingedreht, weil er hat einen Prozess gewonnen gegen diese Zeitschrift und danach hat man ihm auch Homophobie vorgeworfen und er hat dann eben argumentiert, es wäre, er hat nicht geklagt, weil er es so schlimm fände, schwul zu sein, sondern weil sie ihm damit unterstellt haben, er würde seine Fans anlügen und das wäre der Grund gewesen, nicht das eigentliche Schwulsein oder eben nicht schwul sein, sondern weil er es dann auf sich sitzen lassen konnte, als Lügner hingestellt.
Ich muss auch sagen, bei ihm, dass er natürlich auch ein bisschen Probleme hatte. Gegen zu Kylie ist er ja ein bisschen teilweise abgerutscht. Man sagt ja sogar, ob er mal Drogen gehabt, wenn ich jetzt nicht ganz sicher, wo ich verklagt werde, aber er ist ziemlich abgerutscht, hat eigentlich nicht mehr so viele Aufträge bekommen, hat sich immer gewünscht, noch ein bisschen wieder mehr Aufträge zu bekommen. Und in der Phase kam das eben auch, was bei seinem Marktwert vielleicht auch unter Umständen beim Großpublikum noch mehr geschmälert hätte und wahrscheinlich hat er deswegen auch den Prozess damals gemacht.
Okay, man muss auch sagen, zu der Zeit oder inzwischen ist er ja dann auch noch von Australien nach England, nach London gegangen und jetzt wollen wir mal wieder zurück nach Australien kommen, weil das ist ja eigentlich Sinn und Zweck der Sendung.
Ach ja, stimmt.
Und wir hatten es vorhin davon, Australien ist ein sehr offenes Land, was jetzt Homosexualität betrifft und das macht sich im Prinzip auch in der Szene bemerkbar. Das konnte ich am eigenen Leben im positiven Sinn erleben. Also Australien hat eine sehr lebhafte Szene und da natürlich Schwerpunkt natürlich die großen Städte, Sydney, Melbourne, Brisbane. Von Melbourne sagt man ja eigentlich, das wäre die Schwulenhochburg Australiens, davon habe ich aber so richtig nichts mitgekriegt. Das war vielleicht früher mal, ich weiß es nicht. Oder liegt einfach daran, Sydney ist die schillerndere Stadt. Mhm. Und was natürlich auch in Sydney ist, das ist das berühmte Imperial Hotel. Sagt euch das was?
Der Name sagt mir was, aber jetzt sagt man mehr dazu.
Imperial Hotel, also in Australien heißt ja alles Hotel, das sind dann in Wirklichkeit Kneipen. Und das ist auch das Hotel, wo in Priscilla vorkommt.
Ach ja, da erinnere ich mich.
Ja, wo sie quasi die Start und also die Anfangs- und die Schlussszene des Filmes spielt in diesem Imperial Hotel. Mhm. Und das ist in Australien oder auch in Sydney wirklich so, dass in diesen ganzen einschlägigen Kneipen diese Drag-Shows stattfinden, diese Drag-Queens. Also ich muss zugeben, die ersten Drag-Queens, die ich gesehen habe, das war damals in Australien. Da ist mal ganz normal ausgegangen, um ein Bier zu trinken. Und im Laufe des Abends hat das einfach dazugehört, dass dann da so eine kleine Show geboren wird. Also nicht nur in dem Imperial, sondern auch in anderen Etablissements. Also ich weiß nicht, wie das zu der gleichen Zeit in Deutschland war, also in Freiburg mit Sicherheit nicht, aber wie es in Berlin war, aber damals, also es war 94, als ich das erste Mal da war, da habe ich quasi die ersten Drag Queens in Aktion erlebt. Und das war schon beeindruckend. Mhm. Und auch von einer hohen Qualität. Mhm. Und das fand ich schon klasse, die auf der Theke, also nicht auf irgendwelchen Bühnen, die haben zum Teil wirklich auf der Theke performed.
Ja. Das sagt man jetzt ja neudeutsch. Ne? Also mal eine blöde Frage, wenn ein Australier dir besonders schmeicheln will, schmiert der dir dann Vegemite ins Maul oder wie?
Ups. Ich glaube, wenn er wirklich schmeicheln will, dann braucht er nicht viele Worte dazu, sondern packt dich gleich.
Okay.
Also wenn ihr mal nach Sydney kommt, da ist die schwule Szene eigentlich nicht zu übersehen. Da müsst ihr nur in die Oxford Street gehen. Also nicht nur in London gibt es eine Oxford Street, auch in Sydney. Und so der Taylor Square, das ist so quasi die größte Gegend. Das ist auch der Bereich, in dem auf der Mardi Gras Umzug stattfindet.
Also, was ist Mardi Gras?
Man kann es pauschal sagen. Sozusagen der CSD von Australien, aber wirklich weltberühmt und da fahren also wirklich.
Aber das gibt es auch in New Orleans, im südlichen Teil von USA auch?
Ja, CSDs gibt es auch in verschiedenen
Teilen. Nicht nur an einem Ort.
Nein. Nee, weil dieses Mardi Gras, das hat mich halt immer so irritiert, dass es irgendwas mit. Das hat nichts mit Gras zu tun, ne?
Nicht, dass ich wüsste. Okay. Also ich war auf jeden Fall auch schon dort und es lohnt sich und viele fahren wirklich, ich will nicht sagen, dass sie extra deswegen nach Australien fahren, dafür ist der Weg doch ziemlich weit, aber dass man sich den Termin aussucht, wenn man eh nach Australien geht, dass man das mitnimmt.
Kriegt man auch so Ketten umgehängt?
Lohnt sich.
Ketten. Perlenketten? Dann war das nur in New Orleans so.
Also ich kann mich nicht erinnern. Also okay. Wer sich den Termin merken will, Mardi Gras ist dieses Jahr in Sydney vom 20.02. bis zum 8.03. Und die Parade am 7.03. Und noch ein anderer Geheimtipp, wer mitten in der Stadt und trotzdem so halbwegs unbeobachtet nackt baden will, der geht an den Lady Jane Beach an Watson Bay. Und der nächste Geheimtipp, wer nicht nur baden will, der guckt mal, was sich hinter den Felsen da noch tut.
Das sind wahrscheinlich Schlangen und andere giftige Dinge.
Ja, und was es in Sydney auch gab, also als ich dort war, jetzt gibt es nicht mehr, das ist das Ken's at Kensington, eine einschlägige Sauna mit eigenem Soundtrack.
Wie jetzt Soundtrack? Moment, das jetzt gibt es nicht mehr, nachdem du da warst, gibt es das nicht mehr. Was ist denn da passiert, um Gottes Willen?
Es hat noch ein paar Jahre gedauert, nachdem die aufgab. Okay. Das ist schlicht und ergreifend, das Haus wurde verkauft und so weiter. Aber dieses Ken's at Kensington wurde eben nach 40 Jahren geschlossen und war der älteste Club, älteste Venue, wie man ja so schön sagt, in Sydney. Mhm. Seit 1972 gab es das Ding und damals musste das noch als Karate-Club getarnt werden. Also wie gesagt, das war eine einschlägige Sauna. Also da wurden
Karate?
Karate deswegen, weil da Matratzen auslagen, damit sich die Leute verlustieren konnten und damit es nicht aufgefallen ist, hat man gesagt, ja, das wäre ein Karate-Club, deswegen liegen die Matratzen da.
Ja, muss
man
Idee.
Immerhin muss man sehen, dass bis 1984 in New South Wales, also dem Bundesstaat, wo Sydney liegt, es noch verboten war, sich homosexuell zu betätigen.
Okay.
Ja, da war es also nicht so selbstverständlich, dass da jeder seinen Gelüsten nachgehen kann. Inzwischen kann absolut das aber jeder, nämlich absolutely everybody. Ja, hier geben sich ja die australischen Mädels die Klinke in die Hand. Zuerst Vanessa Amorosi mit Absolutely Everybody. Übrigens auch Sydney 2000 Olympische Spiele Schlussfeier. Aber aus dem gleichen Jahr auch 2000 war Sydney from a 747 von Meryl Bainbridge von der hat man in Deutschland nicht ganz so viel gehört. Ich glaube, der hat nur einen einzigen internationalen Titel rausgebracht. Aber dieses Sydney from a 747, das löst bei mir irgendwie immer Fernweh aus, weil ich mir genau vorstellen kann. Ich muss zugeben, ich habe das Lied das erste Mal in einem Flugzeug auf dem Weg nach Sydney gehört. Das
passt.
Da lief das als Werbeclip im Flugzeug und kurz danach eben war die Landung in Sydney und ich habe wirklich aus dem Fenster, es war zwar nicht Nacht, aber habe auf dem Fenster rausgeguckt und die Oper von Sydney vom Flugzeug aus gesehen, weil da fliegt man wirklich direkt über die Stadt, um zum Flughafen zu kommen. Deswegen kriege ich da immer ein bisschen Fernweh. Apropos Fernweh, was für Verbindungen habt ihr denn, wenn ihr an Australien jetzt denkt, so als Land?
Also ich habe ein bisschen Respekt, weil ich höre immer, da gibt es die 10 giftigsten Tiere, gäbe es in Australien.
Die da wären?
Wenn du mich so fragst gerade, da gibt es den Taipan, da gibt es die Braunschlangen, die Todesotter, die Seeschlangen zum Beispiel auch, die Trichter, Netzspinne, ganz, ganz besonders gefährlich. Und da ich auch noch Spinnenangst habe, ist es noch etwas schlimmer. Die Rotrückenspinne gibt es auch, die Seewespe, die blaue Ringkrake, die Riesenameise und die Zecke. Von der habe ich auch Angst, gibt es ja auch bei uns, auch in Freiburg.
Also mir kann es so zusammenfassen, als ich in Australien war und einen Ranger gefragt habe, da ging es zum Schlangen, ob eine ganz bestimmte Schlange, ob die denn giftig wäre, da hat er nur gemeint, geht einfach davon aus, dass alle giftig sind. Es sind so wenige, die es nicht sind, dass es sich nicht lohnt, die sich zu merken, also von daher.
Ja. Ab und Schlangen gibt es ja auch sehr viele Hollywood-Stars, die aus Australien kommen mittlerweile. Von Nicole Kidman, sehr berühmt. Dann natürlich männlicherseits Heath Ledger von Brokeback Mountain, unter anderem Hugh Jackman, Paul Hogan ist bekannt, Russell Crowe. Also sind auch Leute, die, glaube ich, so Botschafter sind für Australien, die recht populär geworden sind.
Neben den giftigen Tieren.
Ja, nee, aber die tolle Schauspieler natürlich.
Im Gegensatz zu den giftigen Tieren ist mir aber leider von denen keiner über den Weg gelaufen bisher.
Ach, schade.
Also in Australien.
Also in Australien ist mir Roger Federer über den Weg gelaufen, aber ich glaube, der zählt.
Sehr naheliegend, sehr, sehr naheliegend. Ja, vielleicht noch einen kleinen Tipp als einer, der schon öfters mal da war. Immer wieder die Frage, wo sollte man denn hingehen, wenn man nach Australien geht? Also ich würde euch jedem empfehlen, erstmal eine Rundreise zu machen. Und Rundreise heißt in dem Fall wirklich, sich in den Bus zu setzen, in den Linienbus. Und wirklich, wenn nicht vielleicht ganz rum, aber dann zumindest die von Sydney aus zum Beispiel die Ostküste runter, Melbourne, Adelaide und dann quer durchs Outback, Alice Springs hoch nach Darwin und dann wieder rüber an die Ostküste und runter. Mhm. Weil das Land ist so vielfältig und wenn man einfach nur Städte sieht, dann kann man das einfach nicht so richtig wahrnehmen, diese Größe, diese Entfernung, dieses Outback. Also selbst Fliegen bringt da nichts. Man muss es einfach erlebt haben. Man muss auch mit dem Bus dann mitten im Outback taucht dann plötzlich eine Tankstelle auf. Und Tankstellen sind da mehr wie nur Tankstellen. Das sind Lebensadern. Da war hunderte von Kilometern oder Meilen war da nichts. Und plötzlich kommt aus dem Nichts Tankstelle. Da wird dann Bier aufgefüllt und alles, was man halt noch so zum Leben braucht, weil die nächsten hunderte Kilometer kommt erstmal wieder nichts.
Das erklärt jetzt beim Dschungelcamp immer, dass wenn die rausgefahren werden aus dem Dschungelcamp, dass sie auch immer erst in die Tankstelle gehen. Fällt mir jetzt gerade auf.
Aha, siehst du?
Auch aus Feind.
Und solche Dinge und dieses Gefühl für die Weite des Landes kriegt man eigentlich nur, wenn man es wirklich mal erfahren hat. Also so habe ich es gemacht und die Jahre darauf, wo ich hin bin, da habe ich mir dann einzelne Sachen rausgepickt, wie zum Beispiel auch Tasmanien, da war Dieter auch schon. Und da kann man sich dann wirklich dann auf einzelne Punkte konzentrieren. Aber einfach mal ein Gefühl für das Land zu kriegen, da muss man einfach einmal, finde ich, einmal.
Wie lange muss man dafür einplanen, wenn man so eine Rundreise machen möchte?
Also wir waren damals neun Wochen unterwegs.
Mhm. 9,5 Wochen?
Es waren wirklich 9,5 Wochen, ich habe es extra nicht gesagt. Aber danke.
Gerne, immer wieder.
Danke, gerne. Ja, und ja, viel mehr kann ich euch dazu nicht sagen, weil jeder hat so seine eigenen Vorlieben. Aber wenn man nach Australien geht, dann sollte man nicht nur Städte besuchen gehen. Die gibt's überall. Vielleicht nicht so faszinierenden wie Sydney, was meine Lieblingsstadt ist. Aber man muss einfach auch mal ein bisschen rumkommen.
Ich glaube, was ich gehört habe, wenn man aber die australische Gegend kennenlernen möchte, aber anschließend Tieren hatte ich von erwähnt, dass es Neuseeland die gar nicht gibt und auch, habe ich von euch vorhin erfahren, in Tasmanien gibt es auch nicht diese giftigen Tiere. Ne?
Ja, Tasmanien ist wunderschön, aber ja, Tasmanien und auch Neuseeland, das erinnert, hat mich so ein bisschen auch an Irland errichtet, erinnert von der Gegend. Also es ist wunderschön, ich würde gerne wieder hingehen, es ist viel grüner. Also von daher lohnt es sich hinzugehen, aber es ist halt nicht so viel anders da von Europa, wie es wäre, wenn man halt zum Beispiel zum Beispiel ins Outback geht oder so.
Das ist richtig. Okay. Aber der große Vorteil ist, es gibt nur zwei giftige Schlangenarten da und für die gibt es ein und dasselbe Antidot. Also da hat man keine Probleme, wenn man gebissen wird, muss man nicht sagen, also die Schlange war die und die Größe, die und die Farbe, das und das Muster und dann suchen sie das passende Antiserum aus, sondern in jedem Kaff gibt es das Antiserum und das funktioniert für alle giftigen Schlangen da. Das finde ich sehr beruhigend.
Für mich auch beruhigend, ja. Also vielleicht kann ich doch mal hinfahren.
Ja, jetzt haben wir viel Musik gespielt und das will ich euch noch einen Titel zum Besten geben, nämlich wenn man von australischer Musik spricht, kommt man an diesen Jungs definitiv nicht vorbei, denn AC/DC sind bereits seit 1973 im Geschäft. Und wer sich nicht so intensiv mit dieser Hardrock-Band beschäftigt hat, wird vielleicht überrascht sein, dass sie auch einige raffiniert zweideutige Texte auf Lager haben. Was mit Big Balls gemeint sein könnte, kann sich nun gleich jeder selbst überlegen. Das waren Midnight Oil mit Burning Bats. Mit diesem Protestsong mahnten sie die Rückgabe von Land an vertriebene Aborigines an. Bei ihrem Auftritt bei der Schlussfeier der Olympischen Spiele 2000, die hatten wir heute schon öfter, in Sydney.
Wann war der echt nochmal die Olympischen Spiele?
2000.
Ah, jetzt lenkt ihn
ab. Wo?
Sydney. Ah. Auf jeden Fall trugen sie bei diesem Auftritt aus Protest schwarze T-Shirts mit der Aufschrift Sorry und das ziemlich überraschend, weil eigentlich sind ja da keine politischen Aussagen erlaubt. Und zwar deswegen haben sie das getan, weil der Premierminister John Howard sich geweigert hat, sich stellvertretend für das Parlament bei der indigenen Bevölkerung zu entschuldigen.
So Jungs, jetzt haben wir aber genug Musik gespielt, denn gleich kommt die bezaubernde, die einzigartige, die geniale Lady Evil mit Lost Society. Die wird uns dann richtig hier einheizen und wir müssen leider zum Ende kommen.
Herzlichen Dank fürs Zuhören und Mitchatten. Wir sind übrigens auch außerhalb unserer Öffnungszeiten für euch erreichbar und haben immer ein offenes Ohr für Anregungen, Lob und Kritik.
Mailt uns unter studio@schwulewelle.de oder aber über Facebook. Dort Schwulewelle in zwei Wörtern und schon geht's los. Oder eine Nachricht über unseren Gay Romeo Club, der da heißt Schwule Welle. Diesmal in einem Wort geschrieben.
Nächste Woche sind unsere Kolleginnen und Kollegen von Radio Rainbow Stars für euch auf Sendung und uns von der Schwulen Welle hört ihr in 14 Tagen mit vielen, vielen Gästen und vielen spannenden Themen bei Schwule Welle, das Magazin.
Selbe Stelle, selbe Welle, Schwule Welle. Und bis dahin,
immer schön schwul bleiben.
Tschüss. Tschüss.